In Jerusalem gibt es ein Stadtviertel, das von deutschen Juden vor fast ja gut 100 Jahren aufgebaut wurde und den Beinamen Grunewald im Orient trägt. Hier lebten unter anderem sehr prominente deutsche Juden, die vor den Nationalsozialisten fliehen mussten, zum Beispiel die Dichterin Else Laske Schüler, Mascha Kaleko oder der Religionsphilosoph Martin Buber. Grunewald im Orient, das deutsch-jüdische Jerusalem, so heißt das Buch über dieses Stadtviertel in Jerusalem, das Dr. Thomas Spahr geschrieben hat. Thomas Spahr ist bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Spahr.
Guten Tag, Herr Schröer.
Rechavia, so heißt der Stadtteil Rechavia. Ja, was heißt das, Herr Spahr, Rechavia?
Rechavia ist entstanden nach dem Bibelwort: Du hast meine Füße auf weiten Raum gestellt. Merechav, Rechavia. Überhaupt sind israelische Stadtteile so benannt nach biblischen Vorgaben. Das hat diesen Stadtteil geprägt. Es war eine öde Wüste Fläche, die eigentlich der griechisch-orthodoxen Kirche gehörte. Bauland ist daraus geworden, aber man musste es erst urbar machen. Man musste es bebauen. Und was hatte man? Man hatte nur die Steine. Und die Steine sind dieser honigfarbene Jerusalemer Stein, in dem die ganze Stadt gebaut ist.
Warum hat das Stadtviertel diesen Beinamen nach einem Berliner Stadtteil bekommen, also Grunewald im Orient?
Dieser Stadtteil, den haben die Bewohner Grunewald im Orient genannt, weil er als eine Gartenstadt angelegt worden ist, um 1920 ein europäisches Modell, das eigentlich für Industriestädte ersonnen war und das dann in den Orient gelangte. Ein Stadtteil mit parkähnlichen Anlagen, Gärten, Blumenrabatten, etwas, was gar nicht in dieses Jerusalem jener Zeit gehörte, sondern eher nach Europa. Und das ist ein europäisches Modell, das man mit orientalischen Mustern verbunden hatte.
Also in den 20er und 30er Jahren war das, in den 20ern entworfen und gebaut. Ja, zunächst waren das aber nicht Juden auf der Flucht vor Hitler, die hier hingezogen sind. Das waren Zionisten, also Juden, die eine eigene jüdische Heimstadt aufbauen wollten. Ist das richtig?
Ja, das waren Pioniere der ersten Stunde, die aus zionistischen Motiven kamen. Aber was heute Zionismus heißt, hieß es damals nicht, sondern das war die Bewegung, eine jüdische Heimat zu gründen, einen eigenen Staat, ein eigenes Gemeinwesen. Insofern waren das sehr junge, in der Regel ganz junge Menschen und vor allem Juden aus Deutschland.
Und wie kann man jetzt darauf, da eine Gartenstadt, architektonisch eine Gartenstadt im Orient, aufzubauen?
Ja, das ist eine historische Paradoxie, weil die Gartenstädte um die Jahrhundertwende, also um 1900, eigentlich entwickelt wurden für diese Industriestädte, die kapitalistischen großen Städte. Aber Jerusalem war keine Industriestadt, sondern das war eine Stadt, die aus einem langen ottomanischen Schlaf erwachte mit der britischen Eroberung 1917. Und Lord Balfour, der britische Außenminister, hatte den Juden in der Welt zugesagt, dass sie eine eigene Heimstadt dort errichten konnten. Und so hat sich der Gründungsarchitekt Richard Kaufmann von Frankfurt am Main auf den Weg gemacht, um eine neue Stadt zu schaffen. Wir bauen das neue Jerusalem. Das neue Jerusalem war eine Gartenstadt.
Ja, und dann kamen in den 30er Jahren viele Juden aus Deutschland, die vor den Nazis fliehen mussten, also Menschen auf der Flucht. Wie war das denn? Die begegneten dann den Menschen, die dort waren, den Zionisten. Haben die sich gut verstanden miteinander?
Es gab erhebliche Spannungen, weil damals eine Frage aufkam, die man den Ankommenden gestellt hat: Kommt ihr aus Zionismus oder kommt ihr aus Deutschland? Und wenn sie aus Deutschland kamen in den 30er Jahren, so kamen sie in der Regel der Not gehorchend, auf der Flucht vor den Nationalsozialisten, mit Not und Entbehrung, nicht aber aus idealistischen Motiven. Und das macht den großen Unterschied jener ersten Generation der 20er zur Generation der 30er Jahre.
Es gab dann ja viel Prominenz aus Literatur, Musik, bildender Kunst, die dann nach Rawia kamen. Ja, wer lebte alles dort? Sie beschreiben ja auch einige Lebensläufe in Ihrem Buch sehr ausführlich.
Also Werner Kraft kam 1934 nach Jerusalem, ein Literaturhistoriker, ein Bibliothekar aus Hannover. Er hat nie richtig Hebräisch gelernt. Mit seinen Kindern hat er noch Deutsch gesprochen, mit den Enkelkindern musste er warten, bis sie Englisch gelernt haben, damit er sich mit ihnen verständigen konnte. Solche Spannungen gab es in einer Familie und solche Brüche, Es gab Martin Buber, es gab Ernst Simon, der die Pädagogik dort aufgebaut hat. Es gab aber auch Menschen, die man vergessen hat und an deren Schicksal ich mit diesem Buch auch erinnern möchte, die nicht wirklich Fuß gefasst haben. Es gab viele Selbstmorde. Es gab sehr viel Unglück, vor allem Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre, als man dann von den Massendeportationen und den Morden an den europäischen Juden erfuhr.
Ja, Sie haben selbst in den 80er Jahren in Jerusalem gelebt. Haben Sie damals auch Menschen aus dem Stadtteil Chavya kennengelernt?
Ja, ich habe Menschen dort kennengelernt, die ich dann auch ein wenig beschreiben kann in dem Buch. Das Ehepaar Samburski, auch in den 30er Jahren aus Deutschland gekommen. Miriam und Schmuel Samburski, Kitty Steinschneider, Werner Kraft, alles Menschen, die entweder in dem Stadtteil wohnten oder mit ihm sehr verbunden waren und die mir natürlich viele Geschichten erzählt haben, die ich dann erst Jahre später weitergegeben habe.
Haben Sie dafür ein Beispiel für eine dieser Geschichten?
Also es ist eigentlich die Schilderung, die ich noch gehört habe von Kitty Steinschneider, einer aus Königsberg stammenden Dame, 1905 dort geboren, die 1933 nach Palästina kam, ins damalige Jerusalem. Und sie schilderte, wie Else Lasker Schüler gelebt hat, die in den Cafés saß und immer wieder neue Bildmotive auf den Servietten und auf den Speisekarten entwarf, die dort lagen. Und so ist das künstlerische Werk von Else Lasker Schüler aus einem Alltag in Jerusalem entstanden. Und das ist so etwas wie eine Geschichte aus Rechavia.
Sie sprachen gerade von den Cafés. Sie haben auch davon gesprochen, dass natürlich viel Deutsch gesprochen wurde. Wie kann man sich das Leben der dort lebenden Juden vorstellen? Haben die ihre deutsche Lebensweise beibehalten? Also sind die zum Beispiel dort im Orient weiter in Schlips, Kragen und Hut auf die Straße gegangen? Gab es im Restaurant Wiener Schnitzel oder Kirschtorte oder sowas?
Ja, Kirschtorte vielleicht, Wiener Schnitzel weniger. Man muss sich das auch als eine Zeit der Entbehrung und der Not vorstellen. Materiell sehr eingeschränkt, geistig umso reicher. Aber die Eingewanderten haben ihre Lebensform aus Deutschland mitgebracht. Darum hat man sie die Jekkes genannt. In Köln muss man diesen Begriff immer etwas erklären. Das hat mit dem Jeck nichts zu tun, sondern mit dem Jackett, das man trug und mit dem Schlips und mit Kragen oder im Kostüm. Und selbst bei den warmen orientalischen Temperaturen wurde auf den Anzug nicht verzichtet.
Das heißt, Sie haben damals Menschen auch kennengelernt, die dort gelebt haben, als sie in Jerusalem lebten. War das auch ein Grund, dieses Buch zu schreiben?
Der Hauptgrund war eigentlich, dass ich mich in späteren Jahren gefragt habe, ist diese Ansammlung, diese Entwicklung des Stadtteils nicht einzigartig? Gibt es ein anderes Viertel in der Welt, wo eingewanderte Menschen so sehr ihre Lebensform beibehalten haben, wo sie so sehr dem Eigensinn gefrönt haben wie Rechavia? Und ich kenne keinen anderen Stadtteil.
Das ist natürlich auch immer von einer wahnsinnig großen Sehnsucht geprägt. Wenn man die Lebensform beibehält, träumt man denn nicht auch davon, wieder zurückzukehren nach Europa?
Die Tragik dieser Generation ist eben, dass der Rückweg versperrt war. Durch die 12 Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft und einer völlig aus den Fugen geratenen Welt war es gar nicht möglich, zurückzukehren. Menschen sind zum größten Teil dann von Rechavia nie wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Und auch die deutsch-israelischen Annäherungen waren unendlich erschwert. Bis heute ist Deutsch kein Unterrichtsfach in Israel. Es sollte längst eins sein, aber das hat historische Gründe.
Rechavia, Sie haben das gerade schon im weiteren Sinn erläutert, indem Sie die vielen Prominenten auch von denen erzählt haben, die aus Deutschland dorthin geflohen sind. Kann man das so sagen, dass dieser Stadtteil von der Literatur, Musik, von der bildenden Kunst geprägt war?
Er war vielleicht nur davon geprägt. Also wenn man sich überlegt, was den Stadtteil ausgemacht hat, dann würde ich sagen, das war Musik, Literatur, Tradition, die Lebensform, also Rechavia als eine geistige Lebensform, die eigentlich aus dem Deutschland der Weimarer Zeit kommt.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, wir sitzen hier im Domradio, im Schatten des Kölner Doms, dass es auch eine Beziehung zu Köln gibt?
Köln spielt eine doppelte Rolle, weil der Kölner Oberbürgermeister, der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer 1966 nach Rechavia kam, ein 90-jähriger alter Herr, aufrecht und gerade hat er diesen Stadtteil besucht und es ist überliefert, wie er dann den Verein der ehemaligen Kölner besucht hat. Und das muss eine sehr anrührende Begegnung gewesen sein. Einerseits, andererseits war Adenauer jemand, der sehr stark auf den Interessen des Nachkriegsdeutschlands bestanden hat. Er hat mit dem Abbruch seiner Reise nach Israel gedroht, wenn es noch weitere Forderungen nach Wiedergutmachung geben würde von Seiten Israels. Es hätte einen unglaublichen Eklat gegeben, wenn das sich durchgesetzt hatte. Und Köln spielt in den 60er Jahren noch einmal eine große Rolle durch die Ausstellung Monumenta Judaica 1963. Das war das erste Mal, dass Gelehrte aus Rechavia, Ernst Simon, Gershom Scholem und in gewisser Weise auch Martin Buber hierher zurückgekommen sind. Buber nicht persönlich, aber durch sein Werk hier vertreten war. Da wurden Fäden wieder aufgenommen, die unterbrochen waren in den 40er und 50er Jahren.
Wie ist das denn heute? Gibt es dieses deutsch-jüdische Jerusalem noch, dieses Grunewald im Orient?
Heute gibt es das nicht mehr. Es gibt es als Erinnerung, als Überlieferung. Aber es gibt eine große Neugier, vor allem unter jungen Israelis. Die interessieren sich für die Geschichten ihrer Großeltern oder heute auch schon Urgroßeltern.
Also umso wichtiger, dass Sie dieses Buch geschrieben haben, um daran zu erinnern. Vielen Dank, Dr. Thomas Spahr. Grunewald im Orient, das deutsch-jüdische Jerusalem, so heißt sein Buch, mit vielen Abbildungen, das von einer verschwundenen Welt erzählt, von Menschen, ja auch mit ihrer Sehnsucht nach einer Heimat, auch ein melancholisches, auch ein trauriges, ein leises Buch. Es ist im Berenberg Verlag erschienen. Das Buch hat 184 Seiten, es kostet 22 €. Vielen Dank für das Gespräch.